Die Weihnachtsgeschenke sind weggeräumt, vielleicht die Essensreste auch miteinander langsam alle verzehrt. Alles hat so seinen gewohnten Gang, jetzt so ein paar Tage Ruhe, das tut immer so ganz gut nach Weihnachten. Auf jeden Fall, das ist so jetzt das Gefühl, was kommt jetzt? Ja, gut, mit ein paar Jahreswechseln, dann denkt man natürlich immer auch, wie geht's jetzt im neuen Jahr, was kommt da alles auch hinzu und so weiter. Aber ich denke jetzt mehr so an die Szene, ist einfach irgendwo die letzten Tage, so geht's mir wenigstens, immer so ein Punkt, wo ich denke, ja, und was nun? Und ich denke, Maria und Josef, die haben das auch, wir sind ja noch in der Weihnachtszeit, bis zum 6. Januar, die Evangelischen haben da praktisch das Erscheinungsfest, also übermorgen, die Katholischen feiern bis zum 2. Februar Weihnachten, wenn ihr das vielleicht noch nicht wisst, da gibt es ein Ereignis, also wenn die Tannenbäume in Österreich oder so in katholischen Gebieten lange stehen und kaum mehr Nadel haben, dann wisst ihr, wo ihr euch befindet. Das ist dann quasi in den katholischen Gebieten, da sind bis zum 2. Februar in Württemberg, also in evangelischen Gebieten mehr bis zum 6. Januar. Aber wir denken heute genau in die Weihnachtsszene noch einmal zurück. Maria und Josef, kann ich mir richtig vorstellen, das Baby ist da, die Hirten waren noch nach da gewesen und wie geht es jetzt weiter? Ja, das ist die spannende Frage und das habe ich mal ein bisschen grafisch versucht darzustellen, damit wir es vor Augen haben. Klar, auf jeden Fall, Maria und Josef werden registriert, also das stelle ich mir vor, steht in der Bibel nicht drin, aber dafür sind sie ja nach Bethlehem gegangen, dass sie registriert werden, weil Augustus das Gebot erlassen hat für alle, die eben in seinem Reich leben. Wie geht es dann weiter? Am 8. Tag war die Beschneidung von Jesus. Ja. Das ist also quasi jüdisches Gebrauch vom Gesetz vorgeschrieben. Und das ist bei Jesus am 8. Tag, so wie es vorgesehen ist, geschehen, mit der Namensgebung verbunden. Aber dann gibt es noch ein Ereignis, das war ein bisschen später zurückliegt und es war die sogenannte Darstellung Jesu. Das heißt, es war im Tempel gewesen, in Jerusalem, und das war mindestens 40 Tage danach, weil in der Zeit war eine Frau immer nach der Geburt, als galt sie als unrein, und von daher ist es 40 Tage nach der Geburt, die sogenannte Darstellung Jesu. Wenn jemand die Bibel kennt, das sind die Szene, wo der Simeon da ist. Nun, das ist für deinen Diener im Frieden fahren, hat er gesagt, weil meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Also, oder die Hanna, die dort war im Tempel. Also Simon und Hanna, das waren die Szene mit der Darstellung Jesu im Tempel. Und interessant, da wird auch ein Opfer gebracht, weil Jesus war ja der Erstgeborene. Und dafür muss ein Opfer gebracht werden bei den Juden, dass der ausgelöst wird quasi. Ja, genau. Auf jeden Fall, dann stelle ich mir vor, das ist meine Vorstellung, dass irgendwann mal ein Umzug war in ein Zimmer im Haus, denn Matthäus 2, über den Text, wo wir heute nachdenken werden, da steht, dass sie im Haus waren. Also nicht im Stall waren irgendwo, egal wie, sondern im Haus waren. Das war ja schon ein paar Tage hin, wenn man sowas sehen würde. Und dann kommen eben jene Gelehrten aus Fernost, mit denen wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen. Und dann kam der Kindermord von Bethlehem. Dieses Ereignis dann dramatisch, muss man echt sagen, die Flucht nach Ägypten, genau. Das war also so ganz grob mal, wie man das so sehen kann. Ich finde es schön, dass wir so herrliche Krippendarstellungen haben, mir gefällt es. Ich baue die gerne auch auf, auch für, nicht nur für die Kinder, sondern auch für einen selber, einfach zur Erinnerung. Aber von der geschichtlichen Reihenfolge ist es ein kleines bisschen anders, wie das denn so dargestellt. Also sind wir schon mitten im Thema von heute Morgen. Es geht um den Besuch, um die Besucher, die da gekommen sind. Und dazu möchte ich uns einen Text lesen aus Matthäus 2 nach der, glaube ich, Basisübersetzung. Jesus wurde in Bethlehem, Judäa, geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen, sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antwortete ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem, Land Judäa, Juda, Du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief er Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich, erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann die Sterne erschienen waren. Denn dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind, wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid, da will auch ich kommen und es anbeten. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, der sie im Osten, den Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen das Haus, da kommt jetzt der Begriff in das Haus, und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Ja, spannende Szene, bekannte Szene, aber vielleicht in manchen Details auch nicht so bekannt. Deswegen gucken wir da schon ein bisschen näher her. Die Frage zum Beispiel, wer waren denn diese Leute eigentlich? Also hier werden sie als Sterndeuter dargestellt. Ja, kann man so sagen, aber ich glaube, das wird nicht ganz dem gerecht, was sie eigentlich sind, ja. Wie viel sind es gewesen? Die Überlieferung sagte dich drei. Weil drei Geschenke, Gold, Weihrauch, Myrrhe, müssen es auch drei Leute gewesen sein. Steht aber nirgends da. Könige sollen es gewesen sein. Warum? Da gibt es eine prophetische Stelle aus dem Psalm 72. Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Und so weiter, geht noch weiter. Also das heißt im Grunde, von dort wird der Begriff Könige übernommen, die Kirchengeschichte hat den Königen dann auch einen Namen gegeben, Kaspar, Melchior, Balthasar, ja, wenn ihr die Sternsinger seht, die sind da ja unterwegs in den Tag von der katholischen, die Jüngeren, finde ich interessant, immer wieder leider, die kommen heute gar nicht mehr rund, heute. Auf jeden Fall, alles aber Überlieferung, das ist die Frage, was ist denn wirklich? Und damit wollen wir uns ein bisschen geschwind reingucken, es sind auf jeden Fall klar Sterndeuter, Sternkundler, muss man sagen. Also nur Sternkundler ist da vielleicht ein wenig schwach ausgedrückt. Wir kommen gleich drauf. Was waren es noch? Mindestens zwei. Weil sie in Pluralform angegeben sind. Also zwei müssen es mindestens sein, ob es drei oder vier oder fünf. Wie gesagt, bleibt im Text offen. Es waren Heiden. Das steht fest, dass sie mit dem jüdischen Glauben nicht viel zu tun gehabt haben. Vielleicht haben sie Juden in ihrer Umgebung gehabt, die ihnen was von der Verheißung auf den Messias erzählt haben. Das kann durchaus sein, aber sonst eher nicht. Es waren so Art, eigentlich müsste man sagen, Magier. Denn die haben Astronomie und Astrologie vermischt, damals quasi betrieben. Also, was heißt es, wenn die praktisch nicht nur, die haben nicht nur Sterne erkundet, große Wagen und wie die alle heißen, ich kenne mich da nicht so gut aus, gell, und zugeordnet, ja, sondern die haben sich gesagt, was da oben sich im Himmel abspielt, ist eigentlich nur ein Spiegel für dem, was auf der Erde geschieht. Also im Grunde genommen, wenn ich die Geschichte da sehen will, was passiert, dann muss ich an den Himmel gucken. Weil dann weiß ich, was passiert. Und genau das ist nämlich ihre Vermutung gewesen. Kann man ja hier im Planetarium, heißt es, glaube ich, hier unten in Stuttgart, sich, da gibt es ja dieses Weihnachtsprogramm, wo da quasi gezeigt wird, der Stern der Jupiter, der Königsstern und der Stern der Juden. Und die sollen praktisch, Entschuldigung, übereinander gewesen sein in dieser Zeit. Dreimal, sehr ungewöhnlich. Und vor allem einmal auch über längere Zeit. Und das soll den Sternkundlern, den Magiern, oder wie man sagen will, zu ihnen den Weg gewiesen haben. Aber ich finde es trotzdem faszinierend, muss man echt sagen. Ob das jetzt diese Sternenkonstellation war, oder ob das ein Stern von Gott, ja, den Gott irgendwie geschickt hat, das kann man halt nach 2000 Jahren nicht mehr nachweisen, gewesen ist, man weiß es nicht hundertprozentig. Man weiß es nur, denkt sich so. Genau. Was wissen wir noch? Wann war das Ganze gewesen? Tja, genau, hier haben wir schon Kit. der Jupiter und Saturn, aus heutiger Sicht etwa 7 bis 5 vor Christus. Hört sich jetzt blöd an. Ja, wir rechnen die Zeit nach Christi Geburt. Aber das muss man vielleicht schon erklären. Damals war ja, ist keiner hergegangen und hat gesagt, jetzt ist Jesus geboren, jetzt rechnen wir neu mit der Zeit. Ja? Sondern im Jahre 83 wurde das Christentum zur Staatsreligion erklärt. Und irgendwann mal 145 Jahre danach kam der Dionysius Exiguus, so hieß der, ja, ein Mönch gewesen, auf die Idee zurückzurechnen, ja, dass wir nicht immer nach irgendwelchen anderen Zeitaltern rechnen, sondern tatsächlich nach Christus jetzt rechnen. Ja. Und dieser Mönch hat sich leider um ein paar Jahre verrechnet. Ja. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach gewesen in der damaligen Zeit. Mit den schriftkundigen Dingen, die er da gehabt hat, muss man das erst mal rausfinden. Und so ist Jesus zwischen 5 oder 7 vor Christus geboren. Also wir hätten jetzt das Jahr 2030, 32, so 33, also so in dem Dreh hätten wir jetzt quasi. Aber das ist ja nicht so wichtig, das ist für uns ja nicht maßgebend. Das sehen wir noch. Sie sind mindestens 40 Tage, haben wir vorher schon gesehen, nach der Geburt gekommen. Also nicht direkt an der Krippe mit den Hirten gestanden, sondern kamen da wegen später. Und was wissen wir noch? Sie haben eine Mission, den neuen König zu suchen. Soweit mal diese Punkte. Genau. Also gucken wir mal ein bisschen näher den Text jetzt an. Einmal, sie suchen Jesus. Jesus suchen. Die drei oder die Magier oder Sterndeuter oder wie viele es auch waren, beeindruckten mich schon kolossal. Da sehen die eine Sternkonstellation und machen sich auf den Weg über hunderte von Kilometern. Und gut, die hätten wahrscheinlich Kamele gehabt, die Ärmsten waren es nicht gewesen, aber die Tatsache, dass die sich auf den Weg machen über so eine lange Strecke, ist für mich also unfassbar. Und sie kommen natürlich dann, klar, weil sie denken, wenn der König der Juden geboren wird, dann wird er natürlich in Jerusalem geboren, in der Hauptstadt, ja, ganz klar. Und da lebt ja auch der König der Juden, nämlich Herodes der Große. Herodes der Große war nicht von seiner Abstammung her König der Juden, aber er wurde zum König der Juden ernannt. Er war von der Herkunft ein sogenannter Idumäer. Die Idumäer haben südlich von Juda gewohnt, waren sehr verbunden mit den Israeliten und darum wurde Herodes auch zwangsbeschnitten. Also der stand eigentlich dem jüdischen Volk näher als den Römern. Und trotzdem hat er bei den Römern Karriere gemacht. Der Prokurator Julius Caesar hat ihn dort in diesem Landesteil als Herrscher eingesetzt. Herodes war ein erfolgreicher Herrscher. Muss man echt sagen, was dieser Mann gebaut hat, da sehen wir Waisenknaben wahrscheinlich daneben. Also da werden auch unsere heutigen Politiker, die können da kaum neben dem Herodes dem Großen stehen. Der hat Bauten, Riedburg, Antonio, Massada, Festung, der hat einen Hafen in Caesarea gebaut, der hat einen Tempel neu errichtet, also in der Form, man spricht immer vom herodianischen Tempel heute, den was wir so in Erinnerung, der letzte Tempel noch vor uns haben. Also der hat mega viel gebaut. Da müsste man meinen, die Leute, die sind begeistert von ihm. Aber das waren sie nicht. Warum? Weil nämlich der König Herodes eine andere Seite gehabt hat. Eine sehr brutale Seite. Wer ihm nur irgendwie in die Quere kommt, hat er umgebracht. Seine eigene Frau, Schwiegermutter, Schwager und viele andere. Also warst du nicht einmal in der persönlichen, familiären Umgebung sicher vor ihm, ja? Wenn der den Eindruck hatte, da kommt ihm jemand in die Quere, ja, dann war es das. Ja. Der Herodes der Große ist eigentlich der Gegenbild für den Messias. Er, erfolgreich äußerlich, aber ein Zerstörer, ein brutaler, blutdürstiger Tyrann. Und mit dem haben wir es zu tun. Stellt euch vor, ihr lebt in Jerusalem. Da kommen ein paar Leute aus Fernost, sichtbar nicht arm, und die wollen den neugeborenen König der Juden sehen. Versteht ihr jetzt den Text? Jetzt ist klar, da ist Aufregung. Nicht nur bei Herodes dem Großen, da geht's ab. In ganz Jerusalem, weil die haben jetzt Angst. Was stellt der jetzt wieder an?
Jetzt geht der in Rage. Jetzt passiert irgendwas. Jetzt geht es wirklich ab hier in Jerusalem. Diese Angst haben die alle, die Bewohner. Der Herodes der Große ist ein großartiger Schauspieler. Lässt sich seine Anspannung noch nicht zeigen, ruft die Theologen zusammen, wo soll denn der neugeborene König der Juden geboren werden? Und die wissen sogar, ja, weil der Prophet Micha, die kennen, die wissen genau, obwohl sie ihn anlügen im Grunde genommen, teilweise. Ja. Ja, das sind schon spannende Leute. Ja, sie sagen zwar der richtige Ort Bethlehem, aber sie zitieren Micha falsch. Denn in Micha heißt es, du bist die kleinste unter den Städten Judas. Aus dir soll mir der kommen. Also Bethlehem ist einer der kleinsten Städte im Lande Juda. Und was sagen sie? Wie zitieren sie Micha? Du bist mitnichten die kleinste unter den Städten Judas. Klar, aus ihrer Bedeutung, aus dem Ort, wo der Messias stammt. Ja, das kann kein kleiner Ort sein, das ist ein großer Ort für uns, ja. Aber war halt ein Falschzitat. Aber immerhin, der Ort Bethlehem stand dann fest, das ist schon mal klar. Und Bethlehem ist natürlich auch ein besonderer Ort. Da kommt der David her, den Boas und Ruth. Ja, die Geschichte von der Dynastie Davids, sie kommt von Bethlehem letztendlich. Und ich denke, auch David in Bethlehem groß geworden, da ist die Rahel begraben. Also im Grunde ein Ort, den damals Bedeutung hatte, auch wenn er nur ein paar Kilometer weg von Jerusalem liegt. In jedem Fall, dort gehen, er lässt jetzt die Sterndeuter kommen und sagt ihnen, und das ist nett, wie er schauspielerisch, und wenn ihr es gefunden habt, dann lasst mir es auch wissen, dass ich auch komme und es anbete. Ja. Klar, dass er das nicht vorhat, sondern dass er es anders vorhat, ist ja klar. Aber so ist er halt, König Herodes. Ja. Und sie gehen hin. Jetzt kommt der zweite Punkt, nämlich, kommen wir mit der Gerätschaft, wenn man allerdings hat, das Mikro, genau, Suchende sein, auch ein wichtiger Punkt für uns. Ich kürze es einfach ein bisschen ab. Zu Jesus kommen, jetzt sehen sie den Stern wieder. Und der zeigt ihnen den Weg bis zu dem Haus, wo das Kind ist. Jetzt kommt ein interessanter Teil, den man leider oft gar nicht sieht. Da heißt es hier, sie freuten sich mit großer Freude. Habt ihr die Stelle noch im Kopf? Jetzt sage ich euch mal, im Griechischen sind es mehrere spannende Begriffe. Eigentlich muss man übersetzen, sie freuten sich mit großer Freude heftig. Also das größtmöglichste Freude. Mir würde man sagen, von Freude explodiere. So würden wir heute sagen. Wo sie vor dem Haus stehen, explodieren sie vor Freude. Und dann finden sie Jesus. Sie kommen zu Jesus. Und sie finden ihn. Die Männer, die so weit unterwegs gewesen sind, erleben Jesus. So wie die Hirten. So erleben auch sie Jesus. Und was heißt für uns zu Jesus kommen? Er, Gott, ist zu uns gekommen in Christus. Er hat uns besucht. Er ist zu uns gekommen. Und wie ist jetzt die Reaktion? Er lädt ein, kommt her zu mir. Wer sucht, der findet. Das ist die wunderbare Botschaft für uns. Und ein dritter Gedanke, Jesus anbeten. Jesus anbeten. Fasziniert mich jetzt schon. Stellt euch vor, diese Männer mit ihren feinen Kleidern, so tue ich sie mal, mir mal vorstellen, fallen vor diesem Kind nieder. Jetzt muss man wissen, die orientalische Anbetung, die liegen platt, also die strecken sich auf dem Boden gradweis aus. Ja, nicht bloß ein bisschen hinknien oder sowas, sondern die sind längs der Boden lang. Ja. Das heißt für sie Anbetung, so sich vor einem anderen zu neigen. Was ist für uns Anbetung? Ich fand ganz toll, in einem Lied, wo wir vorher gesungen haben, da kam das schon ganz viel zum Ausdruck. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen. Darum geht es, dass wir ihn in Worten ehren. Aber nicht nur in Worten, sondern zur Anbetung gehört die Lebenshaltung dazu. Eben genau dieses Gebeugtsein, das vor ihm sein, das Gott Gott sein lassen, so will ich es mal sagen. Herr, ich will jetzt ganz vor dir schauen. sein. Und ich will nichts anderes sehen und nichts von mir soll irgendwo jetzt sein, sondern ich will ganz von dir erwarten. Das ist die Haltung der Anbetung. Und genau die erleben wir hier von diesen Männern. Jesus hat mal gesagt, der Frau im Jakobsbrunnen, es kommt die Zeit, ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und der Wahrheit. Also, es kommt Anbetungszeit. Und diese Anbetungszeit ist auch heute. Denn wir wissen, dass der Heilige Geist ausgegossen ist. Und dass durch den Heiligen Geist wir eben zu diesem Gott kommen können, ihn anbeten können, ihn ehren dürfen. Was für ein großes Geschenk. Ehren wir ihn? Fragezeichen ist die große Frage. Die Männer haben es getan. Was ist unsere Reaktion auf das, was Gott dir tut? Mach dir bewusst, dass Jesus der Herr aller Herren ist. Das ist, glaube ich, ganz wie, dass er der Herr aller Herren ist. Noch ein vierter Gedanke. Ein Punkt. Und zwar Ausdruck der Liebe. So habe ich es mal gesagt. Ich glaube, das passt. Ihr wisst schon, was ich meine. Die haben natürlich was mitgebracht. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Ja. Manche sagen, das Gold hätte man reichen. Ja. Aber wenn man die Zeit von damals kennt, bei alle drei Gold, Weihrauch und Myrrhe waren sehr teure Geschenke, sehr große Geschenke. Also nicht bloß das Gold, sondern auch Weihrauch und Myrrhe. Aber die haben auch zeichenhaft damit gehandelt. Gold, das Bild für den König. Weihrauch, das Bild für den Priester. Ja, das symbolisch quasi diese vor Gott sein, nahe sein. Und Myrrhe, das Bild für das menschlich Sterbende. Ja, letztendlich das Bild dann auch für seinen Weg, denn Myrrhe ist das älteste Heilsmittel der Welt. Da können wir den Prophet vielleicht darin sehen, also König, Priester, Prophet. Zeichenhaft angedeutet in diesen Geschenken, die sie machen. Aber Gott ist noch viel größer. Diese drei Geschenke haben eine Bedeutung. Warum? Sie sind Versorgungsquelle. Also Maria und Josef mussten ja jetzt nach Ägypten fliehen. Was sollen sie da machen? Wie sollen sie da durchkommen? Gott versorgt die Sein. Fasziniert mich immer wieder. Die wissen noch nicht, dass sie fliehen müssen. Und Gott hat schon die Versorgung bereit. Durch das Gold und das Weihrauch und Myrrhe, was sie bekommen, sind sie versorgt für die nächsten Jahre. Mensch, wie großartig ist Gott. Nicht steht vor dir das Jahr 2000, guck mal, was da noch kommt, alles Jahr. Ach, ich muss das gerade alles ausführen. Wir kürzen es ja ein bisschen ab. Die Frage ist, was steht vor dir in diesem Jahr? Was kommt auf dich zu? Wir wissen es nicht. Wir kennen unsere Wege noch nicht, aber eins kann ich euch mitgeben. Wir dürfen uns wie Maria und Josef und wie diese Weisen, die Gelehrten, die Sterndeuter oder wie auch immer so zeichnen wollen, wir dürfen uns auf diesen Gott verlassen. Es fasziniert mich, dass diese Heiden ja, offensichtlich vor Jesus sind, an ihn glauben, dass er dieser König ist, dem sie ehren. Ja, was für eine großartige Botschaft. Und ich wünsche mir so, dass wir in diesem Jahr, ein Jahr der Anbetung, ein Jahr haben, wo wir Gott die Ehre geben, weil er zu uns gekommen ist, weil wir durch ihn Rettung, Heil, Leben haben. Wie drücke ich meine Liebe zu Jesus aus? Noch ein Punkt. Mit Jesus im Herzen weitergehen. Das ist auch ein spannendes Ende dieser Geschichte. Das wird von vielen gar nicht mehr gesehen. Da sind sie schon wieder weg, ist die Geschichte schon abgeschlossen. Aber da heißt sie tatsächlich, Gott befahl ihnen im Traum. Das ist schon nachdenkenswert. Was heißt denn das? Gott redet zu Heiden hier. Zu Menschen, die tausende Kilometer sich auf den Weg gemacht haben und jetzt Jesus angebetet, Gott redet zu denen. Was ist das für eine großartige Botschaft? Und jetzt geht nicht wieder zu Herodes zurück. Wie macht man das? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Bethlehem war. Also ich war schon mal dort. Das liegt unweit von Jerusalem. Also wie kommst du an Bethlehem, an Jerusalem, wie kannst du von Bethlehem weggehen, dass du nicht an Jerusalem vorbeikommst? Also der direkte Weg nach Bethlehem geht über Jerusalem. Sind die jetzt die Berge runtergestiegen? Denn Tote Meer liegt ja 1000 Meter drunter, ja, etwa. Sind die durch diese Pfade da in den Tal runter ins Richtung Totes Meer gegangen, ja? Oder sind sie in eine andere Richtung gegangen, Richtung Mittelmeer, um dann einen großen Bogen zu machen durch Samariterland und dann wieder die Kurve zu nehmen? Ich weiß es nicht. Steht in der Bibel leider nicht drin. Aber ich finde es faszinierend, dass sie einen Weg gefunden haben an Herodes vorbei. Und das mit ihrer Persönlichkeit, mit ihren Kamelen und mit ihrem Aussehen, das ist es ganz schön schwierig, an Herodes vorbeizukommen mit seinen Leuten. Aber Gott schenkt es auch irgendwie wunderbar. Mich fasziniert, wie Gott es gelenkt hat. Sein Sohn kommt auf die Welt. Niemand nimmt scheinbar Notiz. Aber diese Fremden aus Fernost macht er zu seinen Glaubenden, führt er zu Jesus hin. Was ist das für eine herrliche Botschaft? Die begegnen ihm. Wo sind die anderen von Bethlehem? Wo sind die Leute von Jerusalem? Ich habe mir manchmal schon gefragt, sag einmal, wie blöd sind die Priester damals eigentlich gewesen? Entschuldigung, die Begrifflichkeit ist vielleicht nicht das passende Vokabular für solche Situationen, aber also ich hätte doch wenigstens einen Tempeldiener mitgeschickt. Also hätte doch gesagt, horch mal, Bethlehem, führ die da mal hin. Ja. Geh da mal mit ihnen mit. Und wenn dort was geschehen ist, dann erzähl und nachher davon. Nix. Also der Herodes hätte ja selber auf die Idee kommen können, komm, ich schicke dir eine Wache mit. Es ist doch, wenn wir Staatsmänner kommen, wenn da Leute aus Fernost kommen, dann können wir doch denen eine Wache mitschicken, dass die nicht gefährdet sind in unserem Land, wenn man gutmütig aussehen will. Nix. Die gehen einfach, so wie sie gekommen sind, alleine weiter und niemand nimmt Notiz. Wie Gott doch seine Hand drüber hält, grandios. Gott hat halt die Fäden auch deines Lebens in der Hand. Hab mal mit jemandem telefoniert. Guck mal, was da. Ah, das ist, wie gesagt, nicht ganz so wichtig. Gehen wir mal zurück zum Thema. Ich telefonierte mal mit einem Mann, war schon ein paar Jahre her. Der sagte, ich gehe an Weihnachten in keinen Gottesdienst mehr in der Zeit. Was da gepredigt wird, kenne ich ja sowieso. Ja, vielleicht ist es euch in den letzten Wochen auch so gegangen. Auch heute Morgen hat er gedacht, die Geschichte kennst du schon. Aber das Geheimnis ist zu entdecken, was hier geschehen ist. Und hier geht es nicht um äußere Dinge, sondern es geht um das, dass Jesus begegnet denen, die nach ihm suchen, die finden. Und so ist er auch heute. Wer nach ihm sucht, der findet ihn. Und wer ihn nicht sucht, der stört sich an ihm. Der kritisiert ihn. Der will vielleicht nichts damit zu tun haben. Wer ihn sucht, der findet ihn. Ich weiß nicht, ob er Weihnachten neu erleben kennt, ob er das kennt. Wir haben mal eine Predigtserie gehabt vor ein paar Jahren. Aber das ist ja eine jährliche Aktion, ja, die in Karlsruhe stattfindet. 2000 ehrenamtliche Mitarbeiter. Wahnsinn. Ja. Kann man ja übrigens auf Bibel.tv auch heute noch angucken, YouTube. 1:40 glaube ich, etwa geht es in diesem Jahr. Sagenhaft, was die da auf die Füße stellen. Also wirklich ein Programm, wo für Menschen, die vom Glauben keine Ahnung haben, dann doch sehr nahe ans Thema geführt werden. Auch an Versagen und warum Christus der Erlöser kommen musste. Ja, genau zum Zentrum der Weihnachtsbotschaft. Und dann finde ich doch interessant, in der Zeitung oder im Internet, ich finde es mal im Internet, eine Überschrift, die dann mich fast geschockt hat. Da stand drüber, wie viel Sekte steckt in Weihnachten neu erleben? Da denke ich, meine Güte, habt ihr eine Ahnung? Ja? Einfach mal so ein Klischee, einen Stempel aufdrücken, einen negativen Stempel auf die ganze Sache. Aber dann lese ich kurz in derselben Zeit nochmal einen Artikel, und er zeigt mir eben, was Gott tut. An einem Tag oder ich glaube sogar in einer Stunde, wenn ich es richtig gelesen habe, sind 80.000, alle 80.000 Eintrittskarten für die Live-Events, ja, verkauft gewesen, innerhalb von einer Stunde. Ja. Es zeigt, Gott lässt sich nicht aufhalten. Er sorgt dafür, dass seine Botschaft deutlich wird. Auch wenn Menschen negativ reagieren können, Gott geht seinen Weg. Und es ist auch bei dir in diesem Jahr so. Lass dich nicht durcheinander bringen in dem, was kommt. Schau auf ihn, vertrau ihm. Das ist die entscheidende Botschaft. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort auch heute Morgen. Du bist nicht gekommen, dass du Besucher bist, auch bei uns heute Morgen hier im Gottesdienst. Sondern du bist der, der so einen Heiligen Geist in uns ist. Denn du hast deinen Geist ausgesandt, dass dein Geist in uns lebt, bei allen, die an dich glauben. Und es schenkt du auch uns, dass uns das bewusst wird, auch in diesen Tagen, die vor uns liegen. Egal, was wir tun, wo wir sind, du bist bei uns, ja, du bist in uns. Wir dürfen dich erfahren in dem, was kommt. Lehre uns, Herr, deinen Weg auch in dem Jahr, was du mit uns vorhast. Ich weiß nicht, was für Dinge vor uns liegen. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Ehre sei dir. Amen.